DW Menschen und Märkte.
Steueroasen auch in Deutschland. Streit zwischen China und Litauen spitzt sich zu. Kritik an Handelsketten wegen Umgang mit Lebensmitteln und der Wilde Westen 2.0. Amazon-Züge werden in L.A. beklaut. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Unter dem Begriff Steueroasen kommen einem gerne mal Karibikstrände mit Palmen in den Sinn. Tatsächlich aber gibt es auch in Deutschland Steueroasen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beraten darüber nun Bund und Länder. Einzelheiten von Annette Kammerer.
Zossen, eine Kleinstadt in Brandenburg. Wer hier durch die Straßen läuft, dem fällt, genau wie diesem Mann, sofort etwas auf.
Und wenn man so durch Zossen gehen tut, sind hier noch Briefkästen an leerstehende Gebäude dran. Stehen Haufen Namen dran. Und naja, sag mal, es gibt genügend Briefkästen an leerstehende Gebäude.
Zossen gilt als eine Gewerbesteueroase mitten in Deutschland. Hier zahlen Unternehmen gut ein Drittel weniger an Gewerbesteuern als im benachbarten Berlin. Ähnlich ist es in Grünwald bei München oder in Lützen bei Leipzig. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Also wir sehen einen Unterbietungswettbewerb zwischen den Kommunen, wo am Ende dann Gewinne hin und her verschoben werden, dahin, wo der niedrigste Steuersatz ist und wo sich die Kommunen gegenseitig die Einnahmen kaputt machen. Und am Ende nur die Unternehmen profitieren, die ihre Gewinne verschieben können und die am Ende niedrigere Steuern zahlen und dazu beitragen, dass die Kommunen sich gegenseitig kaputt machen.
Trautvetter schätzt, dass dem Staat so jährlich rund 1 Milliarde Euro an Steuergeld verloren geht. Auch weil die für diese Kommunen zuständigen Finanzämter kaum hinterherkämen, wie ein Finanzbeamter gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung anonym verrät.
Ich wüsste nicht, welche Belegschaft das schaffen soll. Das sind einfach Massen an Firmen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können im Endeffekt die Steuergelder gar nicht eintreiben, weil wir gar nicht das Personal haben, das alles zu bearbeiten.
Das Problem dabei, manche Firmen lassen sich nur zum Schein in Kommunen wie Grünwald oder Zossen nieder. Ihre angemieteten Gemeinschaftsbüros sind so gut wie immer leer. Post- und Telefonanrufe lassen sie sich an ihren tatsächlichen Unternehmenssitz weiterleiten. Henning Tappe, Professor für Steuerrecht an der Universität Trier.
Wenn man als Steuerpflichtiger bewusst falsche Angaben macht, also eine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte da angibt, wo nur ein Briefkasten existiert, weil dort keine Entscheidungen getroffen werden, gar keine Aktivität stattfindet, dann kann man in den Bereich der Steuerhinterziehung kommen und sich strafbar machen.
Tatsächlich prüfen nach Informationen von NDR, WDR und SZ derzeit Bund und Länder diese fragwürdige Praxis, obwohl sie schon jahrelang davon wussten. Nachdem das ARD-Magazin Panorama im vergangenen Jahr die Praktiken der Scheinfirmensitze aufgedeckt hatte, kam es zu einem, wie es heißt, Erfahrungsaustausch der obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern. Dieser soll nun fortgeführt werden. Unter dem Betreff Gewerbesteueroasen-Briefkastenfirmen wurden beispielsweise in Bayern Finanzämter aufgefordert, Fälle zu melden. Ähnliche Abfragen gab es im vergangenen Herbst auch in Hessen. Außerdem soll das Bundesfinanzministerium in diesem Zuge den Ländern gegenüber betont haben, dass ein bloßes Vorhalten eines Briefkastens nicht ausreiche, um von niedrigen Gewerbesteuern profitieren zu können.
Wir sehen ja auf internationaler Ebene die Bemühungen, solchen sogenannten schädlichen Steuerwettbewerb immer weiter durch Harmonisierungsmaßnahmen einzudämmen. Und es ist schon erstaunlich, dass man das im nationalen Bereich auf Ebene der Gewerbesteuer nur in Maßen hinbekommt. Da geht der Trend noch nicht in die gleiche Richtung, wie wir das auf internationaler Ebene sehen.
Tatsächlich ist das Problem der Gewerbesteueroasen und Briefkastenfirmen Bund und Ländern schon seit gut 10 Jahren bekannt. Immerhin im Land Berlin will der neue Senat nun eine Lösung für das Gewerbesteuerdumping anstreben. Man wolle versuchen, so hieß es, sich mit dem Nachbarbundesland Brandenburg auf einen freiwilligen Mindeststeuersatz zu einigen, der Kommunen wie Zossen dann nicht mehr zu Gewerbesteueroasen vor der eigenen Tür mache.
Soweit Annette Kammerer. Der Streit zwischen China und Litauen spitzt sich jetzt schon länger zu, nachdem Litauen sich an Taiwan angenähert hat. Im November hat in Litauens Hauptstadt eine Vertretung eröffnet, die ausdrücklich den Namen Taiwan trägt. Darüber ist Peking erzürnt. Das hat wirtschaftliche Folgen und bringt die EU in Zugzwang, sich zu positionieren. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
Die chinesische Seite ist klar, die rote Linie wurde überschritten. Das hat Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, in dieser Woche noch einmal deutlich gemacht. Litauen hat hartnäckig die Einrichtung einer taiwanesischen Repräsentanz in Litauen befürwortet und dabei unverhohlen Taiwan neben China genannt und den falschen Eindruck von einem China und einem Taiwan erweckt. Dies stellt einen schweren Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip dar. Nun versucht Litauen mit seinem Alleingang, die Beziehungen zwischen der EU und China als Geisel zu nehmen. Das ist unverantwortlich und höchst gefährlich. Die EU sollte sehr wachsam sein. Wir hoffen, dass die EU zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Während China im gleichen Atemzug offiziell erklärt, dass es andere Länder auf keinen Fall politisch oder wirtschaftlich unter Druck setzen möchte, passiert in Realität genau das. China hat Litauen aus der offiziellen Zolldatenbank gestrichen, so als wäre das Land gar nicht existent. Das bedeutet, China lässt keine Produkte mehr aus Litauen ins Land, Containerschiffe stauen sich. Das hat Folgen über die Handelsbeziehungen Chinas und Litauens hinaus. Deutsche und französische Firmen sind zwischen die Fronten geraten, wie zum Beispiel die deutschen Autozulieferer Continental und Heller, die in Litauen Bauteile fertigen. Einen solch radikalen Schritt von China hat Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, nach eigenen Angaben noch nicht erlebt.
Die Eskalation ist natürlich extrem beunruhigend. Wir sind als Geschäftsleute natürlich jetzt auf einmal politisiert worden. Lieferketten werden hinterfragt. Und auch die Tatsache, dass litauische Produkte aus dem Zolldings verschwinden, muss natürlich Brüssel und die Member States, die Hauptstädte dazu bringen, dass die eine gleichzeitige Koordinierung haben. Das ist eine totale Einmischung in die inneren Angelegenheiten der EU. Das kann eigentlich nicht toleriert werden.
Jörg Wuttke kritisiert aber auch den Alleingang von Litauen, eine Vertretung zu eröffnen, die offiziell den Namen Taiwan trägt. Peking damit zu provozieren sei nicht notwendig gewesen, zumal die EU Taiwan diplomatisch nicht anerkennt und taiwanesische Vertretungen gewöhnlich nach Taiwans Hauptstadt Taipei benennt. Als Reaktion auf den Wirtschaftsboykott sammelt die EU jetzt Beweise für ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation WHO. Solch ein Verfahren kann allerdings mehrere Jahre dauern. Taiwan hat den Unternehmen in Litauen derweil Unterstützung angeboten. Das soll den Druck verringern. Auch die USA haben Litauen und der Europäischen Union mehrmals ihre Unterstützung zugesagt. Die EU steht nun unter Zugzwang, sich positionieren zu müssen. Abermals zwischen den Stühlen im Wettstreit zwischen China und den USA. In dieser Woche hat ein weiteres EU-Mitgliedsland angekündigt, seine Beziehungen zu Taiwan stärken zu wollen, Slowenien.
Eva Lambi-Schmidt war das. Das Umweltbundesamt kritisiert die Handelsketten für ihren Umgang mit Lebensmitteln. Bis zu 30% des erzeugten Gemüses gelange nicht in den Handel, heißt es in einem UBA-Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Schuld daran seien die Handelsketten mit teilweise unnötig strengen Vorgaben. Christopher Jänert.
Jeder Mensch in Deutschland wirft im Schnitt etwa 75 Kilo Lebensmittel weg, pro Jahr. Das ist viel. Und viele eigentlich essbare Lebensmittel kommen überhaupt gar nicht bis zu uns, sondern sie werden schon in der Fabrik weggeworfen oder bleiben auf dem Feld liegen. Schuld daran seien die hohen Anforderungen der Handelsketten. Das sagt der Chef des Umweltbundesamts Dirk Messner im SWR-Interview der Woche.
Das Gemüse und das Obst soll eine Größe haben, das soll ein bestimmtes Aussehen haben, das soll immer gleichmäßig sein. Das geht hinaus über die üblichen Standards, die wir haben in der Europäischen Union, in Deutschland natürlich auch, die den Gesundheitsschutz adressieren.
Zwischen 10% und 30% des Gemüses bleibt einfach auf den Feldern liegen, schätzen Fachleute. Und ein Beispiel, bei ökologisch angebauten Kartoffeln würde rund 1/3 aussortiert, heißt es, wegen der Vorgaben zur Größe oder zur Optik. Das Problem ist aber nicht nur, dass essbare Dinge nicht zu denen kommen, die sie womöglich gerne essen würden. Die Praktiken des Einzelhandels seien auch umweltschädlich, sagt Messner.
Die Studien, die wir da ausgewertet haben, belegen, dass damit das erreicht werden kann, wir mehr Einsatz von Dünger haben, mehr Einsatz von Pestiziden haben, also Chemikalieneinsatz haben, mehr Wasser eingesetzt werden muss. Und das hat ja Umweltkosten, das zu tun, und auch Klimaimplikationen.
Und dabei geht es nicht um fauliges Obst oder Gemüse, sondern teilweise einfach nur um schönes Aussehen. Ein Beispiel aus dem Umweltbundesamt: Radieschen. Die sollen am besten mit grünen Blättern im Supermarkt landen, auch wenn die Blätter niemand isst.
Der soll die Wirkung auslösen bei uns Kunden, dass wir das für ein natürliches Produkt halten. Das soll grün aussehen, das soll frisch aussehen. Aber es werden für die Produktion dieser Pflanzen werden wiederum zusätzliche Chemikalien eingesetzt, damit das so bei uns landet.
Was also tun? Messner sagt, man könnte darüber diskutieren, solche Praktiken zu verbieten. Aber das ist momentan nicht geplant und werde vom Uber auch nicht empfohlen, heißt es. Es bleibt also nur an die Kunden appellieren.
Vielen Bürgern ist das möglicherweise nicht bewusst. Wenn wir im Supermarkt Tomaten finden, die immer gleich aussehen, immer die gleiche Größe haben, oder Äpfel, bei denen das ähnlich ausschaut, dass das Implikationen hat in Bezug auf den Düngemitteleinsatz und den Pestizideinsatz und den Wasserverbrauch. Da können wir als Kunden ja auch entsprechend Druck machen und uns artikulieren und nach solchen Produkten fragen, die diese zusätzlichen Umweltbelastungen nicht mit sich bringen.
Das neue Papier aus dem Umweltbundesamt soll sich aber auch an die Handelsketten richten und dort aufrütteln, sagt Messner.
So viel von Christopher Jänert aus Berlin. Aufregung an der Westküste der USA. Im großen Stil beklauen Diebe derzeit Züge, die über Los Angeles fahren. Noch während der Fahrt knacken sie die Schlösser und räumen die Waren aus, hinterlassen riesige Müllberge. Offenbar kann man dem Problem nicht Herr werden. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Im Schritttempo fährt ein Güterzug durch Downtown Los Angeles. Manche Türen der Überseecontainer stehen sperrangelweit offen. Man sieht, dass darin Mikrowellen und Kühlschränke transportiert werden. Offenbar zu groß und zu schwer, um sie zu stehlen. Der Zug fährt vorbei an tausenden aufgerissenen Päckchen, die aus den Zügen entwendet und nie ihren Weg zu ihren rechtmäßigen Bestellern gefunden haben. Diebe plündern seit Monaten im großen Stil die Container. Nach Informationen der Eisenbahngesellschaft Union Pacific hätten diese Diebstähle innerhalb eines Jahres um 160% zugenommen. Tags und nachts, den ganzen Tag geht es so. Ihnen ist egal, ob sich die Züge bewegen oder nicht, erzählt Adam Rodriguez, der für Union Pacific arbeitet, dem Lokalfernsehen in Los Angeles. Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft berichten, dass die Diebe auf die langsam fahrenden Züge im Stadtgebiet von Los Angeles aufspringen, die Frachtcontainer mit Bolzenschneidern aufbrechen. Die Pakete würden dann auf das Gleisbett geworfen und dann nach Inhalten gesucht, die sich gut auf dem Schwarzmarkt verkaufen lassen. Der Müll dieser Pakete im Gleisbett und entlang der Schienen erstreckt sich über hunderte Meter. Es sieht aus, als hätte ein Wirbelsturm gewütet. Unerhört sei das, urteilt Luke Valdez von Union Pacific. Um die 100 Leute hätte eine private Sicherheitsfirma der Eisenbahngesellschaft bereits an die Polizei überstellt, oft ohne große Konsequenzen. Meine Mitarbeiter berichten, dass viele Leute zurückkommen und sagen, ich bin raus und zurück, die können mir nichts anhaben. Das ist irre. So Valdez im Interview mit dem TV-Sender CNBC. Die Pandemie habe die Armut erhöht und damit auch Diebstähle ansteigen lassen, heißt es aus dem Büro des zuständigen Staatsanwalts in Los Angeles. Los Angeles ist einer der wichtigsten Umschlagplätze der USA. Allein an den Häfen Los Angeles und Long Beach kommen 40% aller Frachtgüter der Vereinigten Staaten an. Die Pakete und Päckchen stammen oft von großen Versandhäusern wie beispielsweise Amazon. Die Versender müssen ihren Kunden die Waren ersetzen. Die Eisenbahngesellschaft Union Pacific gibt an, dass sich der Gesamtschaden auf etwa 5 Millionen US-Dollar im Jahr belaufe. Mittlerweile würden Drohnen eingesetzt und eigene Security-Leute, doch man werde dem Problem offensichtlich nicht Herr. Union Pacific prüfe nun, ob man den Großraum von Los Angeles auch weiträumig umfahren kann.
Aus Los Angeles war das ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.